Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Frankie heißt eigentlich Frank und er kann es überhaupt nicht leiden, wenn er Frankie genannt wird. Trotzdem nimmt sich sein Großvater das gleich heraus, wie auch noch so einiges andere, als er von Frank und seiner Mutter nach einer 18-jährigen Haftstrafe am Gefängnis abgeholt wird. Was dann zwischen Großvater und Enkel passiert, das hat einen ungeheuren Sog und eine große Tiefe. Und ich freue mich jetzt mit Michael Köhlmeier über seinen neuen Roman Frankie sprechen zu können. Hallo, herzlich willkommen nach Vorarlberg, Herr Köhlmeier.
Danke für die Einladung.
Ihr Erzähler, ich habe es schon gesagt, das ist der 14-jährige Frank, der lebt allein mit seiner Mutter in Wien und er hat einen sehr, sehr speziellen Großvater, der am Anfang, wie gesagt, nach 18 Jahren aus dem Gefängnis entlassen wird. Bevor wir darüber reden, was dann passiert mit den beiden, was hat sie daran gereizt, sich in den Kopf eines Teenagers zu versetzen?
Ich glaube, meine eigene Erinnerung. Ich habe das Gefühl manchmal, dass ich nie so klug und so pragmatisch war wie mit 13, 14. Also bevor diese ganzen Gefühle und die Hormone einschießen. Und ich versetze mich gerne in dieses Alter. Damals war ich glücklich, weil ich nicht darüber nachgedacht habe, was Glück ist.
Der Frank ist ja auch so ein Kind, das viel allein ist und viel nachdenkt. Das sagt der Großvater schon bei der ersten Begegnung. Du bist wohl so ein ganz Schlauer. Was für eine Art von Schlauheit ist das denn, die der Frank hat?
Eben das, was ich vorhin gemeint habe, dieses Pragmatische, dieses eigentlich, dass es sehr wenig gibt, das ihn in Aufregung oder in Angst versetzt. Und er halt bei allem weiß, ich komme irgendwie durch, weil ich halt gewohnt bin, zu Hause mit allem durchzukommen. Ich selbst, also ich erinnere mich da gerne daran, ich bin aufgewachsen, wie soll ich sagen, in einer liebevollen Verwahrlosung, so könnte ich sagen. Das heißt, meine Mutter war krank, die konnte, wenn ich 5 Schritte von ihr weg bin, hat jeder Einfluss erloschen. Und mein Vater war selten zu Hause. Und das hat dazu geführt, dass sie also großes Vertrauen zu mir hatte, was wiederum dazu geführt hat, dass ich dieses Vertrauen selten gebrochen habe. Und dieses auf sich selbst gestellt zu sein, das ist eine sehr schöne Erinnerung. Und die wollte ich halt meinem Frank, dieser literarischen Figur, mitgeben.
Und der lebt ja da auch in so einer fast paradiesischen Situation mit seiner Mutter, die ist Garderoberin an der Wiener Volksoper, also Ankleiderin. Und der Frank kocht für die beiden, das kann er schon ganz gut, er dirigiert den Tatort. Und er sagt einmal ganz schön, bis Opa auftauchte, war Mama und ich waren für mich quasi wie die ersten Menschen. Also die leben tatsächlich in so einer paradiesischen Situation miteinander. Was passiert denn dann eigentlich, denn das Gerät ja komplett in Schieflage durch das Auftauchen des Großvaters.
Diese pragmatische Lebenssicht, die der Frank hat, die hat natürlich auch was Unschuldiges an sich. Das heißt, weil er selbst, also wenn ich das jetzt fast biblisch deute, vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse noch nicht gegessen hat, also auch keine Vorstellung hat, was das Böse ist, fürchtet er sich auch nicht davor. Und mit dem Großvater ist das, mit dem Auftauchen des Großvaters ist dieser Zustand vorbei. Es begegnet ihm hier nicht nur das Böse, weil man sitzt nicht 18 Jahre, weil man einen Kaugummiautomaten geknackt hat, das ist schon klar. Es begegnet ihm das Böse, aber gleichzeitig damit auch die Faszination des Bösen. Und eigentlich ist es nicht das Böse, was also der Großvater, der diese Familie durcheinander bringt, weil er wohnte dann in einer eigenen Wohnung und in einer betreuten Wohnung, so Art betreuten Wohnung, sondern was diese Familie und was auch den Frank bedroht, ist eigentlich seine eigene Faszination gegenüber dem Bösen.
Aber der Opa oder Großvater, Opa passt ja wirklich gar nicht zu ihm. Das ist so ein dürrer, schwer, ja, so ein schiefer Typ, irgendwie undurchschaubar und man erfährt auch gar nicht, was er eigentlich verbrochen hat. Was hatten Sie da so für einen Typ vor Augen?
Ich kann es gar nicht so sagen. Ich habe den nicht erfunden irgendwie, also so wie er war, er ist mir so erschienen. Und ich habe da gar nicht drüber nachgedacht, weil ich kann ja jemanden, der mir vor mir ist, nicht sagen, sei doch lieber ein kleiner Dicker als ein großer Dünner. ich weiß es nicht so. Ich habe dann am Anfang gedacht, es gibt so Bezeichnungen von Aufführungen aus dem Faust, von Mephisto. Da ist er dann auch meistens dünn und groß. Die Bösen sind immer dünn irgendwie, aber auch nicht immer. Ich habe auch an den Joker gedacht aus diesen Batman-Filmen oder so. Aber letztendlich gar nicht mehr, sondern ich habe nur ihn halt nur so vor mir gesehen. Ich habe mir immer die ganze Zeit beim Schreiben gedacht, so irgendwann einmal wird jetzt aufgedeckt, was er getan hat, warum er so lange im Gefängnis sitzt, weil ich weiß es wirklich nicht.
Aber ich hätte gefragt, ob Sie es wenigstens wissen, ja, und es nur uns vorenthalten haben. Sie wissen es auch nicht, was er gemacht hat.
Ich glaube, wenn ich es Ihnen vorenthalten hätte, dann würden Sie das merken beim Lesen.
Ja, das
stimmt. Ich weiß zwar nicht warum, aber man würde das merken und das würde man als sehr unfair betrachten, dann hätte man das Gefühl, der Autor spielt ein Spiel mit dem Leser. Das lehne ich ab. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es nicht.
Er hat ja einmal erzählt eine schöne Geschichte, die eigentlich, wo man sich wünscht, vielleicht wäre es sogar die gewesen, dass er eigentlich ja der Gute ist, dem nur was Böses widerfahren ist. Aber er ist tatsächlich so ein richtiger Bösewicht.
Ja, das lacht er den Frank ja aus. Er erzählt ihm eine Geschichte und dann sagt er, also das Erste, was du dir merken musst, wenn du im Knast bist, niemand erzählt dir dort die Wahrheit, was er getan hat. Und trotzdem, weil er eben auch ein notorischer Lügner ist, der Großvater, könnte es ja auch sein, dass diese Geschichte, die er erzählt, ganz raffiniert wahr ist. Und er, dadurch, dass er sagt, man sagt nie die Wahrheit, hier indirekt noch stärker gelogen hat, als wenn er ihn wirklich angelogen hätte. Man weiß es nicht und ich weiß es auch nicht.
Aber er ist ja auch nicht dumm, dieser Großvater. Also er hat, finde ich, schon auch ziemlich interessante Gedanken. Allein, als er einmal, das ist eine sehr schöne Stelle in dem Buch, finde ich, wo er dem Enkel erzählt, wie das mit dem Denken im Gefängnis läuft, weil man da über sonst nichts nachdenken kann oder muss. Also was man jetzt macht oder was es zu essen gibt, kommen einem dann eben so andere, tiefere Gedanken. Der ist doch eigentlich fast schon so eine Art Gefängnisphilosoph, dachte ich.
Ja, ich habe mir das überlegt, wie das ist, wenn man da so lange im Gefängnis ist und man eigentlich gar nichts anderes tun kann teilweise, als zu denken. Und da habe ich mir gedacht, auch der größte Trottel wird dann irgendwann anfangen zu denken. Und wenn man dann gewöhnt ist zu denken, schürft man auch ein bisschen tiefer. Er sagt es ja so nebenbei, sagt er, er habe herausgekriegt, dass alle Philosophen Bedienstete hatten. Die mussten nichts tun. Und im Grunde genommen, im Gefängnis hat er lauter Bedienstete. Er muss sich nicht ums Essen kümmern. Es wird ihm gesagt, wann er spazieren gehen darf im Hof, wann er sich duschen darf, wann er ein Glas Wein trinken darf und so weiter. Er muss sich um nichts kümmern, eigentlich wie ein Herr Graf.
Mhm. Und er sagt aber ja auch mal zu Frank, als es darum geht, warum man was Böses tut, dass sich wohl niemand vorstellen kann, dass einer etwas tut und keinen Grund dafür hat. Das Buch ist also doch, fand ich, auch ein sehr, sehr vielschichtiges Nachdenken über das Böse, was das eigentlich ist. Was fasziniert Sie denn daran, Herr Köhlmeier?
Also mich hat es immer fasziniert, weil das ist ja keine Sonderstellung. Uns interessiert das Böse viel mehr als das Gute. Dass, wenn wir uns Bilder anschauen von der Hölle, also die früher gemalt worden sind, die sind ja alle viel, viel bunter, viel lebendiger, viel interessanter als die Bilder, die blassen, hellblauen Bilder vom Himmel. Ne? Und ich bin in der Mitte des letzten Jahrhunderts geboren worden und jemand, der ein bisschen offene Augen hat, dem bleibt ja nichts anderes übrig, als über dieses letzte Jahrhundert, das 20. unendlich zu staunen. So, was für unfassbare Dinge da passiert sind. Und wir mit einem solchen Übermaß an Bösen konfrontiert wurden, dass wir gar nicht anders können, als darüber nachzudenken. Aber der wichtigste Gedanke, und das ist der, der mich immer wieder beschäftigt, ist der, dass jemand etwas Böses tut ohne Motiv. Es gibt einen Song von Johnny Cash, da singt er, ich tötete einen Mann in Reno, nur um zu sehen, wie er stirbt. Und das ist ein bisschen wenig für ein Motiv. Und irgendwie wissen wir, die Welt kracht zusammen, wenn das Gesetz von Ursache und Wirkung nicht mehr stimmt. Wenn einer etwas Böses tut, ohne jedes Motiv, dann wird es uns unheimlich. Dann schicken wir den Psychiater oder den Psychologen, der sagt, na ja, gut, das Motiv sitzt halt viel tiefer. Oder wir sagen, er ist verrückt. Und das ist aber ein Joker. Wenn wir sagen, er ist verrückt, dann nehmen wir uns aus der Diskussion heraus.
Ist das denn auch sowas Männliches? Also, weil ich habe gedacht, diese Mutter von Frank, die ist zwar irgendwie rührend und sympathisch, aber sie kommt vergleichsweise blass, klingt jetzt zu hart, aber sie wirkt eher wie so ein Scharnier zwischen den beiden. Das ist ja wie ein Duell zwischen zwei so männlichen Prinzipien fast, was da abläuft. Hat sie das auch interessiert, so Männlichkeitsbilder nochmal anders anzuschauen?
Schon, ja, schon. Ich war zumindest ein bekennender Western-Fan immer. Und
ha, das beruhigt mich, da musste ich nämlich dran denken beim Lesen. Es kam mir auch wie oft so was Westernartiges, allein dann auf der Autobahnraststätte, der Showdown, das hat schon, da kann man sich den Johnny Cash wirklich gut als Soundtrack dazu vorstellen.
Hm. Ja, ja. Und Sie haben natürlich recht, das ganze Buch ist ein Duell. Das ist ein Duell eines Heranwachsenden mit einem, der Begriff ist, zu gehen. Und am Schluss sagt er, der Frank selber also etwas Böses tut und er wird gefragt, warum tust du das? Und er sagt dann, darüber musste ich lang nachdenken, und dann sagt er, ich bin so. Und das ist natürlich sehr beunruhigend, weil ich da das Gefühl hatte selbst, also über ihn ein bisschen entsetzt war, über den, der mir ja ans Herz gewachsen ist, der Frank. Aber dass dieser Staffelstab einfach weitergegeben wurde vom Großvater auf den Enkel. Und natürlich hat das was mit einem Männlichkeitsbild zu tun, das aber im Begriff ist, sich zu verabschieden. Und da kann man nur sagen, ja, also insofern ist es gut, dass er sich verabschiedet, und insofern ist das Buch auch eine Art Travestie.
Und eine sehr, sehr konzentrierte, war das denn fällig nach dem Vorgängerroman Matou, der ja über 1000 Seiten umfasst, jetzt mal sowas fast Novellenartiges zu schreiben?
Ja, das hat mit der Psyche des Schriftstellers zu tun, weil wenn man so etwas Umfangreiches schreibt, was ja sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, und ich war ja etliche Jahre an diesem Roman Matou gesessen, und inzwischen kenne ich mich und weiß, wie das ist, wenn man dann fertig ist, und dann denkt man sich die ganze Zeit, ach, wenn ich dann erst endlich fertig bin, dann ruhe ich mich mal aus und sowas, und man steht dann wie an einer Klippe. Und die Gefahr, dass man in eine, oder zumindest dass ich, die Gefahr, dass ich dort in eine Depression abstürze, ist sehr, sehr groß. Ich habe mal gelesen, glaube ich, in einem Tagebuch von Thomas Mann, wo er schreibt, er rät jedem Schriftsteller, einen Roman am Vormittag zu beenden, damit er am Nachmittag mit dem Neuen beginnen kann. Ja. Und das ist nicht nur deswegen, damit man ein großes Werk kriegt, sondern auch, um diese Leere abzuwehren.
Dann hoffen wir, dass Sie schon den nächsten wieder angefangen haben, Michael Köhlmeier. Vielen Dank für dieses Gespräch und alles Gute.
Dankeschön und Ihnen auch alles Gute.
Der Roman Frankie, über den wir gesprochen haben, ist beim Hansa Verlag erschienen und kostet 24 Euro.